Woran messen wir Erfolg? Messen wir Erfolg an den Kennzahlen oder messen wir Erfolg daran, dass wir Menschen haben, die sehr gerne ins Unternehmen gehen, die morgens aufstehen und das Gefühl haben, hey, es macht Spaß aufzustehen, ins Unternehmen zu gehen, mich einzubringen mit allem, was mich ausmacht.
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvisha Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der Weisheitswerkstatt. Ich freue mich heute sehr, meine Freundin und meine Kollegin Daniela Sarrazin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Daniela.
Ja, herzlich willkommen, liebe Puffi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich finde es toll, dass du heute Teil meines Podcasts bist und wir uns heute über dich und über deine Beweggründe, warum du das tust, was du tust, unterhalten können. Und ich würde dich gerne ganz kurz der Zuhörerschaft vorstellen. Heute ist ja unsere Überschrift Wirtschaft neu denken in Familienunternehmen. Und das ist etwas, was dich sehr, sehr bewegt. Und zwar bist du auch von Natur aus ein bodenständiger Mensch, den Leidenschaft, Mut, ein starker Wille und Klarheit auszeichnet. Dein Herz schlägt für das Bauen von Brücken. Da haben wir übrigens auch schon eine schöne Gemeinsamkeit zwischen den Generationen sowie für den Wunsch, neue Türen für Menschen zu öffnen und so Wachstum für Selbstbestimmung zu ermöglichen. Das Leben hat dir gezeigt, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben und Vergangenes sein und Zukünftiges auf dich zukommen zu lassen. Deine Leitlinien für dein Handeln und Tun, auch für den heutigen Podcast, sind: In Bewegung kommt etwas in Bewegung. Wasser findet immer einen Weg. Folge ihm und du findest deinen. Wertschöpfung durch Wertschätzung, Entwicklung in Familienunternehmen. Also das Thema Familienunternehmen scheint wirklich dein Steckenpferd zu sein. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch etwas ergänzen?
Nein, also Familienunternehmen sind für mich ein Steckenpferd, ganz einfach aus dem Grunde, um da mal ganz kurz zu erklären, warum es mich quasi in diese Unternehmen treibt und mein Herz dafür schlägt, ist, ich bin selber Unternehmensnachfolgerin eines Familienunternehmens und habe mich damals entschieden, es nicht weiterzuführen. Das könnte man sagen, naja, das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, da gibt es jetzt nicht unfassbar viele Mitarbeiter. Aber es ist trotzdem ein Spirit, in dem ich groß geworden bin. Also das Unternehmen stand stets im Vordergrund. Und ich merke mit zunehmenden Jahren meines Lebens, dass mich das sehr stark geprägt hat und dass ich einfach in Unternehmen etwas bewirken möchte. Und das kann ich einfach durch meine Wurzeln, die ich mitbringe und das, was ich im Leben gelernt und erfahren durfte. Und von daher geht es für mich immer nur in Familienunternehmen und ich finde, da ist ein unfassbares Potenzial gerade.
Ja, das ist es in der Tat, wenn man sich die mittelständische Wirtschaft in Deutschland anschaut, was ja eigentlich auch der Motor des Landes ist, ist das natürlich sehr, sehr wichtig und nicht nur im landwirtschaftlichen Betrieb, wie ich das jetzt wahrnehme, auch in meiner Arbeit, ist es wichtig, sondern auch wirklich in Unternehmen, die wirklich das Thema Unternehmensnachfolge haben. Aufgrund der Demografie oder weil sie vielleicht die Kinder sich nicht mehr dafür interessieren. Also finde ich, dass du ein sehr wichtiges Feld bedienst.
Ja, wenn ich da mal ganz kurz eingreifen darf, dieses Thema Unternehmensnachfolge verfolgt mich ja auch schon mein Leben lang. Und ich hatte nicht vor, das zu meinem Mittelpunkt erstmal in meiner Arbeit zu machen, sondern es war Teil des Prozesses im Endeffekt in meiner Historie. Und wenn ich dann so sehe, wie viele tolle Modelle es mittlerweile gibt, das muss nicht innerfamiliär weitergeführt werden. Und ich habe mich auch sehr von der Landwirtschaft abgewandt, schon vor vielen, vielen Jahren. Bin ja mehr im Technologiebereich unterwegs. Alles, was Mensch-Maschine anbetrifft, ist tatsächlich mein Kernfeld. Alles, was in irgendwelchen Anlagen, Baubereich fällt, im Bereich lebensmittelverarbeitenden Betrieben, das ist tatsächlich mein Steckenpferd. Also habe ich noch ein bisschen Landwirtschaft. Aber ansonsten habe ich mich dem komplett entfernt, kann man einfach mal so sagen.
Gerne komme ich jetzt zu deiner ersten Leitlinie. In Bewegung kommt etwas in Bewegung. Was meinst du damit und was stellst du dir darunter vor?
Also es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele Unternehmen haben, die bislang sehr viele Jahre etwas machen und es sehr erfolgreich machen. Das hat sich einfach auch gezeigt. Und gerade bei Nachfolgeprozessen gibt es da ja so eine Staffelstabübergabe. Und wenn ich neue Wege gehen möchte, dann kann ich nicht in alten Faden bleiben. Das wird schwierig. Und von daher habe ich vor vielen Jahren schon damit begonnen, einfach auch aus meinem Hobby heraus, weil ich sehr, sehr gerne unterwegs bin. Ich bin sehr gerne wandernd unterwegs. Ich erkunde gerne neue Wege. Und da habe ich meine Klienten in Wahrheit mit eingeladen, mitzugehen. Und immer dann, wenn wir neue Wege gehen, also im wahrsten Sinne des Wortes, uns die Bergschuhe anschnallen und dann wirklich aufs Feld gehen oder wir haben hier im Umkreis, ich lebe ja in Pfaffenhofen an der Ilm, wunderschöne Panoramawege, die ich nehme. Und auf diesem Weg passiert eine ganze Menge, weil ich nicht quasi in einem Raum mit meinen Klienten sitze und sie anschaue und so nach dem Motto, da muss jetzt mal eine Idee kommen, sondern es einfach so fließt. Und während wir so dahin wandern und auch mal in die Stille gehen zwischendurch und es auch mal sein darf, dass wir gar nichts sagen, entsteht etwas, das so in einem Raum nicht entstehen würde. Und das habe ich natürlich nicht nur aus Wandern in Wahrheit fokussiert, sondern mittlerweile mache ich das auch auf dem Wasser. Da habe ich mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und interessanterweise gehen meine Klienten auch mit. Und da ist es tatsächlich so, dass wir ja paddelnderweise, segelnderweise neue Ziele setzen, neue Segel setzen im wahrsten Sinne des Wortes, diese alten Gewässer zu verlassen, in denen wir uns bislang bewegt haben. Und dadurch entstehen auch neue Ideen fürs Unternehmen.
Ihr bewegt euch ja sehr, sehr viel in der Natur. Und was ich jetzt so raushöre, ist ja, dass ja die Elemente eine sehr große Rolle spielen. Also du hast einmal die Erde, dann hast du das Wasser. Was kann man denn zum Beispiel gerade von Wasser lernen? Wenn du sagst, Wasser findet seinen Weg, wenn du, also folge ihm und du findest deinen, was können wir denn da daraus lernen aus deiner Erfahrung mit deinen Klienten?
Also erst einmal ist es total spannend, es ist eine Herausforderung, erstmal ins Boot zu steigen. So nach dem Motto, naja, ich habe, das klingt im ersten Moment seltsam, aber wenn ich hier so im Umfeld unterwegs bin, wir sind hier in Bayern, hier gibt es Seen, hier gibt es nochmal die Altmühl, die ich sehr gerne nehme. Ich habe tatsächlich Boote, die wir aufblasen. Schon mal erstmal ganz seltsam, wie jetzt. Wir machen hier ein hochwertiges Führungskräftetraining und blasen hier erst einmal ein Boot auf. Und wenn Sie sich dann in dieses wackelige Konstrukt reinsetzen, wo Sie das Gefühl haben, oh je, hält mich das überhaupt, fällt das um, geht da die Luft raus, dann ist das erstmal eine Vertrauensübung. So nach dem Motto, okay, sie wird sich was dabei gedacht haben und das wird mich halten. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und die Basis für jegliche Führung ist Vertrauen. Und da müssen Sie sich auch tatsächlich, teilweise setzen sich zu zweit ins Boot. Ich sitze übrigens nicht mehr mit im Boot. Früher habe ich das getan, dass ich die Richtung mit vorgegeben habe. Ich bin nur noch Lotse am Rande und gebe den Rahmen. Und meine Klienten sitzen dann teilweise zu zweit in diesen Booten und haben erst diese Vertrauensgeschichte. Und dann kommt noch dieses Miteinander gemeinsam ein Tempo finden und einen Weg finden, weil Wasser überall einen Weg findet. Und dann auch wirklich zu sagen, nee, ich will jetzt unbedingt meiner Ego-Strategie folgen und da unbedingt hin, wo ich jetzt hin will, aber das Wasser zeigt mir auf, dass das nicht der Weg ist, dann haben wir relativ schnell schöne, schöne Bilder, die wir erleben, auch körperlich erleben, die wir adaptieren können auf die Wirtschaft da draußen. Und das ist so das, was viele lernen. Und es ist halt einfach so ein Rausgehen, das ist es immer beim Walk and Talk, das ist es bei den Paddelauszeiten, das ist bei den Teamtrainings auf See. Ich bin komplett in einem anderen Kontext und habe dann die Möglichkeit, einfach in einem anderen Kontext auf mich zu schauen, also am Unternehmen zu arbeiten, nicht im Unternehmen.
Also es ist ja auch wirklich tatsächlich radikale, sich selbst zeigen, so wie man ist. Ich meine, du kannst ja Einfluss auf das Wetter, hat ja keiner. Das Wetter ist dann, wie es ist. Und da sieht man ja relativ schnell die Reaktionen und die Resilienz, die einer in ganz unterschiedlichsten Situationen hat. Oder hattest du da schon mal Extremsituationen gehabt, die dann vielleicht auch ein bisschen kritisch waren?
Ja, durchaus. Also ich hatte dieses Jahr eine Situation, die habe ich so nicht erwartet. Und da kommen wir auch tatsächlich wieder zu dem Vergleich mit der Wirtschaft aktuell. Und wir hatten ja die Thematik, dass wir sehr viel Wasser in diesem Jahr auch von oben bekommen haben. Es hat unfassbar geregnet. Und die Flüsse waren hier auch anders als sonst. Also ich bin die Altmühl relativ häufig rauf und runter gepaddelt, weil es einfach auch für mich immer eine schöne Supervisions- und Reflexionszeit ist, auch wenn ich sie alleine für mich nutze. Und die Altmühl sah ganz anders aus, als ich das gewohnt war. Sie hatte unfassbar viel Wasser, die Bäume waren unter Wasser, nicht über Wasser. Und das hat dazu geführt, dass dieser langsam fließendste Fluss in Deutschland, so ist er ja bekannt, steht auch überall in den Geschichtsbüchern, auf einmal ein reißender Fluss wurde. Und das ist ja an vielen Stellen dieses Jahr passiert, dass wir einfach unvorhersehbare Situationen hatten. Und ich habe tatsächlich den Rahmen dafür vorgegeben, habe gesagt, so Schwimmwesten an, all jenes, ich habe für alles gesorgt. Und trotzdem ist es passiert, dass zwei mit sich, also miteinander, kein gemeinsames Tempo gefunden haben und sie sind zweimal gekentert. Und sie wollten sich nicht helfen lassen. Und wir hatten eine Situation, dass einer davon war ein Klient von mir, der schon in der Woche davor Situationen hatte, wo er quasi nicht gesagt hat, ich kann nicht mehr, hat seiner Führungskraft nicht mitgeteilt, dass er die Leistung nicht mehr bringen kann. Also nicht Leistung bringen im Sinne von, ich bin hier gescheitert, sondern im Sinne von, bitte helft mir. Weil sein Glaubenssatz immer ist, ich reiche nicht und ich muss noch mehr leisten. Und dadurch sind Dinge passiert im Unternehmen. Und das hat sich wiederholt auf dem Wasser. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er ist reingefallen. Ich bin rangepaddelt und habe ihm gesagt, du pass auf, ich hole dich raus. Und hat er gesagt, nein, nein, ich brauche keine Hilfe, ich kriege das alleine hin. Und wirklich diese Situation, dass ich dann gesagt habe, so, ich nehme dich jetzt an der Schwimmweste und ziehe dich rein. Das habe ich auch getan. Bin ja auch Rettungsschwimmerin und habe einfach nicht gefragt, sondern habe gesagt, pass auf, das ist mir jetzt egal, ob du es willst oder nicht. Ich bin für dich verantwortlich, ich ziehe dich jetzt rein. Und seine Unterstützung mit im Boot habe ich auch mit reingezogen. Beide waren dann so, nee, das hätten wir auch alleine hingekriegt. Aber es war so ein schönes Bild dafür, ja, sie haben sich nicht richtig eingeschätzt und sie haben in Wahrheit sich selbst und die anderen in Gefahr gebracht. Und das war so eine Situation, die hat mir auch nochmal wieder gezeigt, wie wichtig das ist, sowas nochmal spezieller vorzubereiten.
Okay, das ist eine sehr spannende Geschichte. Und manchmal ist es dann auch interessant, dann im Nachgang, wenn man sowas bespricht, herauszufinden, sehen sie es ein oder nicht, weil das ist ja dann auch, ob dann das Ego doch größer ist oder nicht. Da sind ja dann immer so spannende Erkenntnisse in diesem Kontext, ne?
Ja, und es passiert halt bei solchen Trainings immer alles Mögliche. Du musst wirklich vorbereitet sein auf alles. Und die Leute, die du mitnimmst, ein Stück weit auch kennen. Deswegen habe ich für die Zukunft, ich werde nächstes Jahr mein Portfolio erweitern auf die Ostsee, auf eine Segeljacht und auf einen Zweimaster. Und da muss ich die Leute einfach vorher kennen, weil das einfach sonst nicht funktioniert. Also bei diesen speziellen Themen, die wir anfassen, und ich gehöre ja auch zu den Menschen, die gerne mal einen Finger in die Wunde halten, muss ich einfach die Leute mitnehmen, die bereit sind, auch wirklich sich selbst und anderen zu stellen.
Ja, das ist spannend. Dann haben wir ja jetzt nochmal eine Leitlinie von dir, die heißt Wertschöpfung durch Wertschätzung. Was meinst du damit? Beziehungsweise sprechen wir hier von Augenhöhe oder sprechen wir hier von Akzeptanz von allen, die halt so sind, wie sie sind? Was meinst du damit?
Beides. Also in Wahrheit ist es beides. Also für mich ist es so, dass ich gerade in Familienunternehmen gerade einen absoluten Wechsel erlebe. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir einfach neue Umstände da draußen haben. Stichwort VUCA-Welt, also eine sich verändernde Welt, auf die wir uns einstellen dürfen. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich erstmal auf Augenhöhe mit den Unternehmern arbeiten darf, was ganz wichtig ist und was mit zunehmendem Alter auch einfacher wird, Gott sei Dank. Das Zweite ist tatsächlich, dass ich immer sage, Wertschätzung dessen, was da ist, also jeden so zu nehmen, wie er ist. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für jegliche Führungskräfte, für jeden Einzelnen in Unternehmen, weil ich immer wieder schauen darf, das Verhalten meines Gegenübers macht etwas mit mir und das Verhalten liegt bei der anderen Person und das, was es mit mir macht, liegt bei mir und da muss ich mich drum kümmern. Da geht es um Verantwortung. Da geht es um Eigenverantwortung für mich, für meine Verletzung, für meine Ego-Strategien, also die Strategien, die ich habe, die ich in Kindertagen gelernt habe, die vielleicht heute nicht mehr sinnvoll sind, also die ich dann auflösen darf. Und es bedeutet für mich auch letztendlich, dass ich für den anderen die Verantwortung übernehme, indem ich ihm auch sage, du pass auf, das macht was mit mir, möchtest du das? Und da fängt es an, eine neue Interaktion zu geben. Das ist nicht mehr so, wir haben jetzt Hierarchien, was in Familienunternehmen sehr, sehr lange der Fall war, was gut funktioniert hat, sondern wir haben jetzt verschiedenste Reife gerade in Unternehmen und Persönlichkeiten, die damit umgehen lernen dürfen, weil wenn ich keine Hierarchie habe, muss ich anders führen. Und wenn ich Menschen aber so nehme, wie sie sind und erkenne, was sie können und schaue, sind die da, wo sie sind, überhaupt richtig? Oder auch zu gucken, vielleicht möchte jemand ganz woanders tätig sein in meinem Unternehmen. Es gibt vielleicht überall einen Platz dafür. Dann fängt es an, sinnstiftend zu werden für die einzelne Person. Und dann fängt es für mich an, auch eine andere Wertschöpfung zu geben, nämlich Wertschöpfung durch Sinnstiftung, durch das, was die Person macht. Weil wenn ich etwas mache, was mir wirklich Freude macht, dann kommt Geld automatisch für mich mit. Und das meine ich damit.
Die Verantwortung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, ich muss auch die Verantwortung für jemand anderen übernehmen, hast du gerade gesagt. Was meinst du damit? Weil eigentlich bin ich persönlich der Meinung, auch aus der Coaching-Perspektive, ich kann ja nur die Verantwortung für mich übernehmen. Wann kann ich denn eine Verantwortung für andere übernehmen? Okay, in dem Kontext, was du jetzt gerade als Beispiel gebracht hast, wenn du als Trainerin jemanden im Wasser liegt, dass du die Verantwortung trägst, ihn dann rauszuziehen, damit alles auch glimpflich abläuft, das verstehe ich. Aber in dem Kontext bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe.
Also als Unternehmer bin ich natürlich verantwortlich für meine Mitarbeiter, ist ja klar. Mhm. Als Führungskraft bin ich verantwortlich für mein Team. Und da geht es auch um den Rahmen, also die Verantwortung für den Rahmen, in dem sich die Menschen zeigen dürfen und zeigen können. Und in der Vergangenheit habe ich das Gefühl gehabt, dass viele den Rahmen nicht bekommen haben. Und deswegen ist es so, dieses Neudenken in Familienunternehmen bedeutet, wirklich wegzugehen von diesem Zweck, ich möchte noch mehr an Erwirtschaften, also das Monetäre im Vordergrund, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, mehr zu schauen, mehr Lebensqualität, mehr in die Bereiche gehen zu können als Mitarbeiter, wo mir auch etwas liegt. Weil ich habe so das Gefühl, es passen sich so viele an ihren Arbeitsplatz an, werden dabei krank, bekommen Ängste, hinterfragen ihre Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Und das führt einfach dazu, dass sie nicht mehr effizient sind für sich selbst und für andere. Und dafür habe ich als Führungskraft oder auch als Kollege immer auch eine Verantwortung zu gucken, ist der Rahmen, in dem sich jeder Einzelne von uns bewegt, auch wirklich der richtige? Oder kann ich vielleicht auch was dazu beitragen, dass es anders wird?
Und dazu hast du ja auch gesagt, es ist wichtig, das Thema Vertrauen. Ich bin immer etwas provokativ und sage, wenn ich das Wort Vertrauen ausspreche, dann spreche ich auch automatisch Misstrauen aus. Mhm. Eigentlich ist es ja eigentlich ein Raum, den man schaffen kann, wo eben zum Beispiel Konflikte entstehen können. Und wenn man danach rausgegangen ist und sich darüber unterhalten hat, immer noch sagen kann, lass uns essen gehen oder ein Bier trinken gehen. Wenn man das schafft, dann ist ja eigentlich Vertrauen geschaffen, oder?
Absolut. Und das ist genau das, was ich mit Brückenbauen meine. Mhm. Es gibt noch, also wenn jetzt das jemand sieht, der mit mir schon lange arbeitet, der weiß ganz genau, was ich damit meine, wenn ich sage, ich habe es schon oft geschafft, dass wir vor einer Wand standen, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, gefühlt. Aber es war eine Wand, die da war, weil das Kommunikationsverhalten und die eigenen Ego-Strategien an der Stelle einfach eine Mauer aufgebaut haben. Und dadurch, dass ich die Brücke gebaut habe, nicht aus dem Kontakt zu gehen, sondern im Kontakt zu bleiben, sich der Situation zu stellen und zu schauen, jenseits dessen, was ich jetzt gerade fühle und denke, was ist denn das Thema hinter dem Thema? Weil meistens geht es ja nicht um das Thema, das sich dort gerade entlädt, sondern es ist etwas ganz anderes. Und wenn ich dahinter geschaut habe mit den Klienten, wenn sie geblieben sind, und das haben die meisten getan, das muss ich echt hoch anrechnen, dann sind wir gewachsen, dann sind wir drüber hinausgegangen und dann waren wir viel vertrauensvoller miteinander danach. Denn das Misstrauen, das davor war, waren meine alte Ego-Strategien. Und das, was daraus entstanden ist, nämlich dieses, ach so hast du das gemeint, diese klassische Frage, magst du mal aus deiner Sicht schildern, wie du das gerade wahrnimmst und alle so einen Aha-Effekt haben, so nach dem Motto, oh, so hast du es gemeint, du hast es gar nicht schlimm gemeint. Dann sage ich immer, Leute, das ist alles nur in eurem Kopf. Und ihr könnt es auch nur in eurem Kopf lösen.
Genau, aber was du ja dann angeleitet hattest, ist ja, das tatsächlich transparent zu machen und das einfach mal auszusprechen, damit die Leute überhaupt verstehen, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Und das passiert ja nicht oft, genau. Und das ermöglichst du dann in dem Moment.
Genau, und das ist tatsächlich auch mein eigentlicher Wunsch, weil ich es einfach auch anders erlebt habe. Also mich hat es ja immer getrieben. Ich habe ja auch die Mediationsausbildung vor vielen Jahren deswegen gemacht, weil ich einfach diese Brücken bauen wollte und weil ich tatsächlich ja Menschen die Möglichkeit aufzeigen wollte, dass es nicht das Ende ist an der Stelle, sondern dass es eigentlich der Anfang ist an der Stelle, wo meine Grenzen sozusagen gesteckt sind. Wenn ich darüber hinauskomme, dann findet erst richtige Begegnung statt im Miteinander. sich zeigen mit all dem, was mich ausmacht. Und das ist keine Schwäche, sondern das ist eine der größten Stärken, die ich wahrnehme. Und das ist so das, wo ich auch immer sehe, die Unternehmen, mit denen ich diesen Weg gehe. Das ist nicht immer schön mit mir. Es ist auch nicht schön für mich manchmal, weil ich natürlich gerne als Projektionsfläche genutzt werde von meinen Klienten. So nach dem Motto, wenn du nicht wärst, dann würden wir das hier jetzt nicht haben. Dann hätten wir es halt an einer anderen Stelle. Aber ist auch egal. Also ich bin halt immer nur noch da und denke mir so, ja, ich bin nicht Teil des Problems. Das gehört mir nicht. Aber wir müssen das jetzt alle miteinander mal aushalten. Und wir sind so unfassbar gewachsen damit. Also ich bin mit jedem Unternehmen jeden Tag im Wachstum. Und da bin ich unglaublich glücklich drüber. Aber es geht auch wirklich nur, weil ich in diesem Familienunternehmen Menschen habe, die tatsächlich bleiben, die nicht gehen.
Ja, aber die bleiben ja auch, weil sie merken, dass alte Strukturen oder alte Muster nicht mehr funktionieren und dass sie ja immer wieder in den gleichen Loop kommen. Und wenn sie jetzt jemanden haben wie dich, der sie darin unterstützt, aus diesen Mustern rauszukommen. Und wir wissen alle, dass aus eigener Erfahrung, dass das ja nicht immer leicht ist und Energie verursacht Reibung und Reibung kann wieder was Neues oder andersrum, Reibung verursacht Energie und Energie kann eben etwas Neues entstehen lassen. Aber dieses Nadelöhr, in dem man manchmal so steckt, da muss man nun mal durch. Aber mit dem Wissen, je öfters man das macht, dass da irgendwas Wundervolles entstehen kann.
Ja, und ich darf das auch aushalten. Ne? Also es muss ja jeder aushalten, dass auch vielleicht so eine unangenehme Stille entsteht. Ja. Oder dass ein unangenehmer Zustand in mir da ist. Und dieser Zustand ist ja eh immer in mir da. Ob ich in dieser Situation bin oder in einer anderen, die ähnlich ist. Ne? Also es hängt ja nicht mit den Persönlichkeiten zusammen, mit denen ich da quasi den Raum teile, sondern es ist ja immer in mir. Und es ist die größte Chance, solche Situationen für sich zu nutzen. Und ich hab da auch viel mit zu tun, dass ich ständig wieder auf mich schauen darf, weil ich wieder Situationen habe, wo ich immer denke, so war das jetzt ein bisschen zu forsch, hättest du es vielleicht anders machen können. Also ich bin da auch sehr, sehr selbstkritisch, aber ich lasse mittlerweile ganz viel fließen. Und ich merke das auch bei meinen Unternehmern, dass sie immer mehr rausgehen aus diesem Leistungs- und Kopfgedanken, dieses, ich muss das hier alles konstruieren in meinem Kopf und mehr ins Gefühl gehen, auch spüren. Und das ist ja so das, wo ich immer sage, die sind ja auch reifer geworden.
Ja, genau. Ich meine, ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, der Satz, es ist alles nur in meinem Kopf, das muss ja auch irgendwann erstmal begreifbar sein, was das eigentlich bedeutet, weil viele Menschen die ganze Zeit im Außen waren und eine Veränderung im Reifegrad bedeutet, das zu erkennen. Aber der Weg dahin ist auch einer, der eben nicht immer ganz so einfach ist, bis dann so ein Leuchten oben hochkommt und sagt, so ist das gemeint. Ne? So, das ist ja tatsächlich alles nur in mir.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, und das ist ein schönes Stichwort. Ich arbeite mit meinem Achtsamkeitstrainer, der mich auch lange Jahre schon begleitet. Ich habe ja auch ein sensationelles Team. Du bist ja auch ein Bestandteil dessen, wo wir uns auch immer wieder treffen und reflektieren und schauen, Mensch, was macht das da alles mit uns, was wir da gerade auf den Weg bringen? Brückenbauer entwickeln sich natürlich massiv erstmal noch weiter, weil wir müssen immer zwei Schritte vor den anderen sein irgendwie, damit wir die Brücke bauen können. Und mein Achtsamkeitstrainer, der Peter Schut, der hat auch ganz viele von meinen Unternehmern mittlerweile in der Zusammenarbeit. Die fahren zu ihm ins Kloster, setzen sich aufs Kissen. Das ist immer so ein Lieblingssatz von mir, setz dich aufs Kissen, schau in dich rein. Ich kann dir von außen nichts sagen. Ich bin keine Beraterin, ich will auch keine sein, weil ich Fremdbestimmung von außen ganz furchtbar finde. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Ich möchte lieber Menschen in ihr Potenzial bringen und das können die nur selber. Ja, ich kann nur die Leitplanken setzen. Und das macht er ganz hervorragend und dann setzen sie sich hin und begeben sich in die Innenschau. Und ich habe schon einige erlebt, die nach so einem Wochenende wiederkamen und gesagt haben, dafür brauche ich jetzt erstmal Erholung. Aber sie sind nicht im Außen irgendjemandem begegnet. Also Sturm da draußen können die alle ganz gut, aber den Sturm in sich und die Lautstärke, die sie im Kopf haben, ist schon eine Herausforderung, ne? sich selbst zu stellen.
Ja, ich bin also sehr überzeugt davon, dass ja alles, was wir tatsächlich im Außen sehen, eigentlich nur ein Spiegelbild ist von dem, was wir in uns haben und in uns kämpfen. Und die Stürme außen sind ja nur ein Spiegelbild dessen, was in unseren Köpfen vorgeht. Das ist für mich persönlich eine absolute Klarheit. Und ich meine, ich kann relativ einfach die Augen verschließen, wenn ich bin, dann ist der Sturm mal kurz weg. Aber ich nehme mich ja immer mit. Das ist das Blöde an der Sache. Das lässt sich leider nicht ganz ausschalten.
Das ist auch immer so mein Kernsatz. Danke für dieses Stichwort. Ich schaue auch immer, was zeigt mir im Außen ein Klient oder auch eine Situation oder was kommt gerade von außen. was ich in mir vielleicht auch nochmal heilen darf, anschauen darf, reflektieren darf. Wenn ich so durch die Welt gehe, dann kann ich auch niemand anders mehr für mein Verhalten verantwortlich machen, sondern nur noch mich selber. Genau. Das ist eine schöne Erkenntnis, ist allerdings auch unfassbar herausfordernd, weil ich nicht mehr sagen kann, ja, der andere, der muss sich verändern, dann geht es mir irgendwie hier besser, weil das ist nicht so. Weil diese Menschen habe ich in meinem Leben, weil ich in mir dieses Thema habe. Und das schaffen meine Unternehmer nach und nach auch wirklich anzunehmen. Und das finde ich absolute Größe, weil das ist schon eine Herausforderung. Also an manchen Stellen, wenn wieder irgendein Projekt um die Ohren fliegt, wirklich ruhig zu bleiben, erstmal zu sagen, okay, bevor ich jetzt losdonner, erstmal zu gucken, 4 Phasen der gewaltfreien Kommunikation, was habe ich da gerade gesehen, was hat es in mir ausgelöst, was will ich wirklich, bin ich Teil des Problems oder rufe ich doch lieber Daniela an.
Und bearbeite das gleichzeitig mit ihr. So. Mhm. Sehr schön. Wir hatten vorhin auch noch das Stichwort Reifegrade. Ne? Da haben wir uns jetzt gerade öfters darüber unterhalten. Ich würde jetzt auch gerne mal den Bogen spannen dazu, weil alles, was im Individuum passiert, sollte ja irgendwann mal eine Auswirkung auf das Kollektiv haben. Ne? Das ist so, die hatte es ja in der Vergangenheit gehabt, aber für einen wirklichen Veränderung, warum machen wir das eigentlich alles? Also ich bin der Meinung, dass wir den Planeten gerade bis zu einem gewissen Grad an die Wand fahren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite machen so viele Menschen wie du und ich im Bereich Coaching, Führungskräfteentwicklung, habe ich so das Gefühl, es gibt so unendlich viel. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit das immer mehr, also nicht nur in Deutschland, weil viele Dinge sind ja auch eine sehr starke eurozentrische Sichtweise. Die Frage, sie muss ja auch enkelfähig sein für den gesamten Planeten. Was brauchen wir denn jetzt als nächsten Schritt, damit das auch im Kollektiv ankommt?
In erster Linie Menschen wie uns. Also ja, weil, also es hört sich jetzt doof an, also ich nehme mich nicht für wichtig, also ich spiele keine Rolle. Also dass ich jetzt in so einem Interview mit dir hier sichtbar werde, ist schon für mich immer eine Herausforderung. Auch wenn andere wissen, dass ich mich auf eine Bühne stelle, ist es eher so, dass ich eher lieber im Hintergrund agiere und im Unternehmen wirklich die Fäden spinne und Brücken baue. Aber was ich damit sagen möchte, wir haben ja an vielen Stellen uns mit der integralen Ansatz sehr beschäftigt und wir haben die Möglichkeit, in Unternehmen reinzugehen und die Unternehmerpersönlichkeit erst einmal zu entwickeln. Und wenn wir eine Unternehmerpersönlichkeit haben, die wirklich auch immer wieder zu begleiten, dass sie ihre Unternehmen neu ausrichten, weil das sind die Köpfe des Unternehmens. Wir können nicht von unten anfangen, sondern aus meiner Sicht immer von oben. Das heißt, die Unternehmer dahingehend zu entwickeln, dass sie erkennen, dass sie aus ihrer Sicht, aus ihrem Kopf heraus das Unternehmen steuern und dann wirklich zu gucken, wo wollen die mit dem Unternehmen überhaupt hin? Wollen sie Sinn stiften? Wollen sie zum Beispiel, wir sind da beim Gemeinwohlökonomieansatz, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es da so, dass wir das Kapital nicht als tatsächlich Mittel nehmen, sondern als Zweck. Und dass wir wirklich gucken, woran messen wir Erfolg? Messen wir Erfolg an den Kennzahlen oder messen wir Erfolg daran, dass wir Menschen haben, die sehr gerne ins Unternehmen gehen, die morgens aufstehen und das Gefühl haben, hey, es macht Spaß aufzustehen, ins Unternehmen zu gehen, mich einzubringen mit allem, was mich ausmacht. Und ich stehe nicht 20 Stunden am Band, sondern ich mache etwas, was mir unfassbar viel Freude bereitet, was mir Lebensqualität bringt und wo ich am Ende des Tages sage, erfolgmäßig an einem erfolgreichen, sinnerfüllten Leben. Das heißt, wir dürfen die Unternehmen aus meiner Sicht, und das ist bei Familienunternehmen relativ schnell der Fall. So seltsam das jetzt auch klingen mag, aber ich habe ja viele Unternehmensnachfolgen vorbereitet, die Nachfolge mit begleitet und das Unternehmen danach auch mit ausgerichtet. Ich mache mich eigentlich sehr gerne überflüssig, aber trotzdem bin ich in vielen Unternehmen einfach noch drin und habe die Möglichkeit, diese Unternehmen mit dahingehend zu entwickeln, dass sie erkennen, dass sie nicht mehr weiter wachsen können an vielen Stellen. Also wachsen mehr Mitarbeiter, ja, sicherlich schon. Aber wir können nicht monetär mehr wachsen. Also wenn wir uns mal die Umwelt anschauen, wenn wir uns mal anschauen, Biodiversität, Gemeinwohlökonomie, dann ist es tatsächlich so, dass wir an der Grenze angekommen sind. Wir haben Artenvielfalten, die wegsterben. Wir haben Dinge, die auf uns zukommen in den nächsten Jahren, die sind jetzt noch nicht abzusehen. Und die, wenn wir uns die Volkswissenschaftler anschauen und die Betriebswirtschaftler, ich komme ja selber aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dann haben die diese Dinge alle im Moment noch nicht in ihren Berechnungen drin. Aber es wird uns kolossal mit reinschlagen. Und das heißt, wir müssen einfach die Unternehmen neu ausrichten auf Sinnstiftung, auf Wertschöpfung durch Wertschätzung, die einzelne Persönlichkeit mitzunehmen. Die haben unterschiedliche Reifegrade. Das ist eine große Herausforderung, jeden mitzunehmen. Das challenged an mancher Stelle auch jeden Unternehmer, der dann sagt so, oh, ich habe hier jetzt Mitarbeiter, die sind unter der Führung meines Vaters groß geworden. Die haben mich schon als kleines Kind gekannt und die darf ich jetzt auch führen und die nehme ich nicht ernst. Wie nehme ich die denn mit? Ja, die challengen mich, die triggern mich womöglich an manchen Stellen. Und je reifer die Persönlichkeit wird, desto mehr wird die erkennen, okay, na, sind wir bei Spiral Dynamics. Ich habe dann vielleicht einen blauen Mitarbeiter und dem darf ich ganz anders mitnehmen, als ich jemand anders mitnehme. Und jeden zu lassen, wo er ist, weil es vielleicht jeden braucht in einem Unternehmen. Also das ist die große Herausforderung, die ich gerade sehe. Und das mein Familienunternehmen, warum geht das schneller? Weil wir kein Containerschiff haben. Also ich sage immer, ein Konzern ist wie ein Containerschiff. Und den umzulenken, wo ein Containerschiff ungefähr 35 Kilometer braucht, um abzubremsen, und dann sprechen wir noch nicht von der Kehrtwendung, ist ein Familienunternehmen immer relativ wendig, weil ich von oben nach unten relativ viel, ja, wenig Zeit brauche, um dahin zu kommen. Weil wenn der Unternehmer sich entschieden hat, wir machen die Kehrtwendung, oder macht sie nicht von heute auf morgen, sondern sagt so, okay, und was brauchen meine Mitarbeiter, um mitzugehen? Und sie mitnimmt und sagt, hey, das machen wir in Zukunftskonferenzen ganz stark. Dass wir sagen, hey, wir setzen alle an einen Tisch, oder vielleicht, je nachdem, wie viele Mitarbeiter ich habe, vielleicht auch Repräsentanten aus den Abteilungen. Und dann schauen wir, wie können wir gemeinsam dahin gehen? Wollt ihr mit mir zusammen dahin gehen? Und wenn ja, was wollt ihr dazu beitragen? Und wie kann das aussehen? Und das ist aus meiner Sicht der Weg, aber das ist meine Sicht und ich bin ja, wie gesagt, auch nur eine kleine Person, die versucht, das Beste zu geben.
Also du hast jetzt auch einen Satz gesagt, in dem Kapital als Mittel zu sehen ist und nicht als Zweck. Ich habe auch die Erfahrung gemacht und mittlerweile, also ich meine, ich war ja auch jemand gewesen, also in meiner Entwicklung, die dann irgendwann mal gedacht hat, ja, ich brauche das Geld aber diese Erkenntnis einfach zu haben, dass Geld eigentlich nur Erfahrungen ermöglicht. Ne? Diese Einstellung ändert ja auch insgesamt die komplette Haltung zu dem Thema Geld. Und es ist ja insgesamt, dass wir auf der ganzen Welt, egal in welchem Land, also wirklich die ganze Welt ja sehr monetär gesteuert ist. Ne? Und ich glaube, was du jetzt so zwischen den Zeilen einfach gesagt hast, ich meine, selbst ein Mitarbeiter ist ja in der Bilanz als Kostenfaktor aufgezeichnet. Ich glaube, wenn man da mal anfangen würde zu schauen, warum sind denn Menschen als Kostenfaktor in der Bilanz zu sehen? Ja? Und dass Mitarbeiter eben das, was du beschrieben hast, eigentlich hinkommen, um auch bis zu einem gewissen Grad und Weise, Art und Weise sich zu erfüllen. Also ne, wenn's ist ja egal, ob ich jetzt als Pförtner, als Produktioner, als Vertriebler, als Innovator, egal wo ich in welchem Bereich unterwegs bin, aber jeder hat ja eine ganz gewisse Bedeutung im Unternehmen. Und das nochmal anders zu sehen, also wenn Kapital anders gesehen wird, ne, das ist das Ausschlaggebende, was du jetzt eigentlich vermitteln wolltest.
Ja, bin ich absolut bei dir. Danke für die Zusammenfassung. Ich finde es auch gerade total spannend zu sehen, wie viel wir kompensieren. Also wenn wir tatsächlich etwas tun, was uns so viel Spaß macht, dann merk ich an vielen Stellen, dass Menschen auch bereit sind, das Monetäre eher weniger in den Vordergrund zu stellen, weil sie merken, das tut mir gut, was ich da gerade mache. Und es erfüllt mich mit Sinn. Also Sinnstiftung. Und es setzt natürlich uns als Coaches, Trainer, wie auch immer wir es uns nennen mögen, ich bin da ja vielseitig unterwegs, setzt uns natürlich auch in eine Situation, wo wir selber auf uns schauen dürfen. Weil die Dinge, die ich vorantreibe, die kann ich nur vorantreiben, weil ich die Haltung vertrete, Sinnstiftung geht vor monetär. Und wenn Sinn gestiftet wird, geht Geld automatisch mit. Und ich habe Unternehmen, die ich nicht begleiten wollen würde, weil mir die Wertschätzung der Mitarbeiter fehlt und der Ansatz und das Produkt womöglich auch nicht gefällt. Und damit meine ich so zum Beispiel Militärbereich oder sonst irgendetwas. Also ich möchte nichts unterstützen, was gegen meine Wertewelt geht.
Genau, und das ist ja ausschlaggebend. Die Wertewelt sollte auch für uns Coaches mit den Werten einigermaßen übereinstimmen, was unsere Kunden widerspiegeln.
Das ist das eine. Und das zweite ist einfach auch in Fülle zu gehen und nicht im Mangel. Sondern, also wenn ich im Mangel bin dann und kompensieren muss, dann ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht Dinge annehme, die ich eigentlich nicht mit meiner Wertewelt vertreten kann. Wenn ich aber, ich habe auch schon mal gesagt, bevor ich ein Projekt begleite, was gegen meine Wertewelt geht, kaufe ich mir lieber ein Tiny House und verkaufe mein Auto. Das ist jetzt vielleicht eine radikale Aussage, aber es vertritt tatsächlich meine Sicht. Weil ich glaube, dass ich in der Natur, in einem Tiny House, glücklicher bin, als wenn ich ein hochbezahltes Projekt habe, wo ich aber sage, das, was ich da tue, geht so völlig gegen das, wofür ich antrete. Das mache ich nicht. Und das habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht, dass ich Unternehmen verlassen habe, weil ich gesagt habe, pass auf, das kann ich nicht mit vertreten. Und die mir gesagt haben, also Frau Sarazin, das ist Ihr Jahresumsatz. Mhm. Und ich gesagt habe, das stimmt. Aber dann machen Sie das Feld frei für andere. Mhm. Und es auch so war. Aber dieses sich einzugestehen, und da kann man jetzt sagen, das ist jetzt eine elitäre Aussage, das ist es aber gar nicht. Also, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch andere Menschen anders begleiten. Und das ist, glaube ich, immer wieder so dieses Haltung, Verantwortung, Werte, die müssen bei uns anfangen, dann geben wir sie weiter in die Unternehmen und dann können wir sie auch vertreten. Und das ist die Challenge, die jeder von uns gerade, glaube ich, durchmacht.
Ja, also wo wir auch immer wieder aufpassen müssen in diesem Kontext, ist ja das Thema Bewertung. Es ist ja, also wenn wir jetzt aus dem integralen Kontext sprechen, dann sind ja alle Werteebenen wichtig und auch richtig, ja. Die Frage ist dann immer nur, wie du es gerade betont hattest, ist, was passt gerade zu mir? Ne? Also wenn es wirklich tatsächlich, wenn du jetzt das Feld frei machst für jemanden, der ins tatsächlich ein Militärunternehmen zum Beispiel unterstützen möchte, dann heißt es ja vielleicht nicht, dass das schlecht ist. Es ist nur schlecht, weil es nicht in deine Wertewelt passt, aus deiner Sicht. Ne? Aber da frei zu sein von Bewertung, das würde jetzt tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast bedienen können. Wie könnte man das denn tatsächlich verorten, ohne in gut und schlecht reinzubringen? Aber ich glaube, das gehört auch nochmal zur Kunst dazu, zu sagen, das aushalten zu können, dass es dann tatsächlich andere Berater gibt, die dann weiter beraten und dann nicht zu sagen, Mist, warum gibt es da noch einen? Eigentlich soll es die gar nicht mehr geben. Ne? Also in diesem Kontext. Ich hatte das auch mal und habe tatsächlich auch abgelehnt, im interkulturellen Kontext einen Waffenhersteller zum Beispiel zu beraten. Und dann habe ich gesagt, passt nicht zu mir. Was würde letztendlich passieren? Ich würde denen erklären, wie es zum Beispiel, ich glaube, es war zwischen Indien und Deutschland, die Kommunikation verbessert das. Ich habe ja nichts direkt mit der Waffenherstellung zu tun, aber es wird dazu verbessern, dass die Waffen hergestellt werden können und zwar in einer besseren Art und Weise. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich mache das nicht.
Danke nochmal für den Impuls an der Stelle. Wir sind ja in einem System und ein Familiensystem ist ja sehr, sehr in sich geschlossen. Also das ist einfach so. Und wenn ich in ein System reingehe, dann ist das tatsächlich so, dass ich mit meiner Anwesenheit, mit meinem Platz und mit meinem Tun einen Einfluss auf das Unternehmen nehme. Und dieser Einfluss tut dem Unternehmen vielleicht an der Stelle für ihren Zweck, den sie gerade verfolgen, nicht gut. Na, und das ist es ja auch, wenn ich aus sowas rausgehe und jemand anders geht rein, heißt es nicht. Und da muss ich wieder an meine Ego-Strategie, ich war nicht gut genug. Ja, das kommt dann wieder so nach dem Motto, sondern es bedeutet dann so, nein, das ist meine Entscheidung, dass ich nicht Teil des Systems sein möchte, weil es mir nicht gut tut.
Hast du noch Themen beziehungsweise Anregungen, die dich jetzt gerade nochmal irgendwie bewegen, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch unbedingt teilen?
Also was mich wirklich umtreibt, ist der Wunsch, dass wir in mittelständischen Familienunternehmen, und da bin ich sehr dankbar, dass ich hier, ich muss es einfach nochmal betonen, in der Region 10 hier in Bayern, die Möglichkeit dazu bekomme, da bin ich unglaublich reich beschenkt, weil sie einfach mutig waren an der Stelle, mich reinzuholen und Wege zu gehen, die ungewöhnlich sind an vielen Stellen. Also ich glaube, ich bin da manchmal wirklich sehr ungewöhnlich unterwegs und das braucht viel Mut. Und ich möchte alle einladen, mutiger zu sein, neue Wege zu gehen und sich zu trauen, einfach auf sich zu schauen. Ich glaube, das ist die größte Challenge, die wir jetzt gerade haben, dass die Entwicklung, die da draußen passiert, maßgeblich davon beeinflusst wird, wie wir die Innenschau betreiben. Mhm. Also wie wir uns um das kümmern, was wir im Außen manchmal bekämpfen. Denn unsere Mitarbeiter, wenn sie erlebt das an vielen Stellen, das muss ich einfach nochmal teilen, weil ich das immer wieder in den Führungskräftetrainings erlebe, dass mir jemand sagt, wenn ich erkläre, ja, da kommt ein Mitarbeiter, der erzählt dir, dass er dich in Frage stellt, dich als Unternehmer. Und dir sagt, du, ich habe Zweifel, dass du es kannst. Und dann erlebe ich, wie sie Puls bekommen, schwer atmen und dann in den Gegenwehr gehen. Und ich gleich sage, Moment mal, Vorsicht, Was hat dir dein Mitarbeiter gerade signalisiert? Er hat dir eigentlich nur gesagt, wie er sich fühlt. Und wenn du jetzt auf die Kiste einsteigst und Puls bekommst und den Mitarbeiter bekämpfst, dann geht es ja in Wahrheit nur um deine Verletzung, dass du dich in Frage stellst, dass du nicht im Reinen mit dir bist. Und darum musst du dich gefälligst kümmern. Aber dein Mitarbeiter braucht jetzt ganz was anderes von dir. Der braucht von dir nicht, dass du ihm in seiner Angst und seiner Irritation oder in der Ohnmacht oder in diesem, oh mein Gott, da kommt jetzt eine Veränderung, die kann ich jetzt nicht mitgehen. Ich zeige mich aber in dem, dass ich nicht mitgehen kann. Nimm mich bitte an die Hand und führe mich wo auch immer hin. Und wenn du es nicht weißt, dann sag mir wenigstens, wo wir gerade stehen. Und sag mir, dass du an meiner Seite bist, aber bekämpfe mich nicht, weil das potenziert sich ja dann. Und das ist eine große Herausforderung für viele Unternehmer im Moment, wirklich sich selbst und den eigenen Themen zu stellen.
Okay. Hast du sehr schön zusammengefasst, Daniela. Jetzt danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Interview und für deine Zeit und dass du jetzt so viel hier geteilt hast. Ich finde es unfassbar spannend, wie du da rangehst, auch mit deinen Methoden, finde ich echt toll. Du machst dieses Thema tatsächlich die Verbindung zu sich zu bekommen, also diese Brücke zu schlagen, sehr erlebbar, indem du mit den Menschen in die Natur gehst und genau sich diesen Herausforderungen eben stellen müssen in dem Moment. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Arbeit, die du da leistest und auch einen Teil dazu beiträgst, dass die Welt vielleicht ein Stück weit besser werden kann, was auch immer besser oder schlechter bedeutet in dem Kontext. Herzlichen Dank.
Ich danke dir.